Okay, 5. Mose, Kapitel 4. Wir sind letztes Mal, das heißt vor 2 Wochen, ne, sind wir bis zum Vers 43 gekommen, im Vers 4. Im Kapitel 4, soll ich sagen. Wir beginnen heute einen neuen Abschnitt in diesem 5. Mosebuch. Das Volk ist an der Grenze zum verheißenen Land. Das Volk, das heißt die neue Generation. Und der Herr bereitet sie vor auf die Einnahme des verheißenen Landes und auf das Leben im verheißenen Land. Und er hat sie bis jetzt erinnert an Gottes Wirken mit seinem Volk. An seine Treue, an seine Liebe in der Geschichte Israels, aber auch an das Versagen ihrer Väter und warum sie nicht hineingehen konnten und das Land nicht einnehmen konnten. Jetzt wird der Herr beginnen, das Gesetz zu wiederholen. Das heißt, die neue Generation in seinem Bund oder wir könnten sagen seinem Vertrag mit dem Volk Israel zu unterweisen. Und es ist interessant, wenn man sich das anschaut, dieses 5. Mosebuch ist nach dem literarischen Muster eines Vertrags aufgebaut, eines Vertrags zur damaligen Zeit zwischen einem Herrscher und seiner untergebenen Nation. Wir beginnen also hier einen neuen Abschnitt, beginnen mit dem Vers 44 im Kapitel 4. Und dies ist das Gesetz, das Mose den Söhnen Israel vorlegte. Dies sind die Zeugnisse, die Ordnungen und die Rechte, die Mose zu den Söhnen Israel redete, als sie aus Ägypten zogen, jenseits des Jordan, im Tal Bet-Peor gegenüber, im Tal des Sihon, des Königs der Amoriter, der in Heschbon wohnte, den Mose und die Söhne Israel geschlagen haben, als sie aus Ägypten auszogen. Und sie nahmen sein Land in Besitz und das Land des Og, des Königs von Basan, das Land der beiden Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnen, gegen den Sonnenaufgang von Aroer an, das am Ufer des Flusses an und liegt bis an den Berg Sion, das ist der Hermon, und die ganze Ebene jenseits des Jordan nach Osten zu und bis an das Meer der Ebene unterhalb der Abhänge des Pisga. Und Mose rief ganz Israel herbei und sprach zu ihnen: Höre Israel, die Ordnungen und die Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede. Lern sie und achte darauf, sie zu tun. Also kennt diese Ordnungen, diese Gesetze, diese Gebote, vergesst sie nicht. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir die 10 Gebote, falls wir sie noch nicht auswendig können, dass wir sie auswendig lernen, diese nächsten Wochen, während wir da durchgehen. Und sehen, wie lange wir brauchen dazu. Nächsten 2 Wochen, 3 Wochen, vielleicht 4 Wochen. Wir werden sehen. Also sie wirklich auswendig lernen. Sagt, vergesst sie nicht und tut sie. Jesus hat gesagt, nur wer seine Worte hört und sie tut, das ist derjenige, der sein Haus, das Haus seines Lebens auf dem Felsen baut. Und dieses Leben wird dann auch Bestand haben, wenn die Stürme kommen. Wer mein Wort hört und mein Wort tut, das ist der Schlüssel zum erfolgreichen Leben. Vers 2. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Gott hat seinen Bund nicht so sehr mit dieser alten Generation geschlossen, die Generation, die gegenwärtig war am Sinai oder am Horeb, sondern er hat sie mit seinem Volk geschlossen, mit seiner Nation. Also dieser Bund, dieser Vertrag Gottes gilt auch für euch, sagt Mose der neuen Generation, die da an der Grenze zum verheißenen Land ist. Er ist mit seinem Volk. Er ist mit seinem Volk als Nation. Und die wunderbare Sache ist, er sagt ihnen, dieser Bund, dieser Segen, der in diesem Bund steckt, der ist für euch. Und er war unvorstellbarer Segen, der mit diesem Bund gekommen ist. Er hat unvorstellbaren Segen verheißen. Und was für ein Segen das war für diese neue Generation, dass sie teilhaben können daran und Teil davon sein können, von Gottes Volk und dem, was er für sein Volk geplant hat. Aber es erinnert uns auch, dass wir angesprochen sind. Und er erinnert das Volk hier, dass sie, diese Generation, angesprochen ist. Ich denke, oft geht es uns so, besonders wenn es zu den Geboten kommt, dass wir die gerne den anderen auflegen, aber wir selber lieber die Ausnahme sind. Die anderen sollen die Gebote halten, aber wir nicht. Wir haben irgendwie eine Ausnahmeregel, glauben wir. Und so mag das auch eine Erinnerung sein, dass er hier sagt, dieser Bund, der gilt für euch, die ihr alle heute hier seid, die ihr heute am Leben seid. Habt auch keine Ausnahme. Ist auch eine Ermutigung, er hat diesen Bund mit uns geschlossen. Sehr persönlich. Gottes Wort ist sehr persönlich an uns. Und ich glaube, das gilt auch noch für uns heute in dem Fall von den 10 Geboten. Vers 4, von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Ich stand zwischen dem Herrn und euch zu jener Zeit, um euch das Wort des Herrn zu verkünden. Denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und stieg nicht auf den Berg, in dem er sprach. Okay, das war jetzt die Klammerbemerkung. Aber der Herr redete zu euch von Angesicht zu Angesicht. Zu euch durch Mose von Angesicht zu Angesicht. Das heißt in einem persönlichen Gespräch. Ein persönlicher Gott, der mit Mose sehr persönlich gesprochen hat. Und Gott hat ihnen dann die 10 Gebote gegeben. 10 Gebote, 2 Steintafeln, die Gott mit seinem eigenen Finger beschrieben hat. 10 Gebote, die aus 2 Teilen bestehen. Ersten 4 Gebote, die erste Tafel könnten wir sagen, unsere Beziehung zu Gott, dem Herrn. Und dann die restlichen 6 Gebote. Zweite Tafel, wenn wir so sagen wollen, die Beziehung mit unseren Mitmenschen. Und es sind die 10 Gebote, es sind nicht die 10 Vorschläge. Es ist Gottes moralisches Gesetz und es gilt für alle Menschen, auch für uns heute. Und wir tun gut daran, wenn wir sie lernen und wenn wir sie tun. Warum gibt Gott das Gesetz? Hat Gott das Gesetz gegeben, um uns in eine Beziehung mit ihm zu bringen? Die 10 Gebote sozusagen als Stufen, die wir hinaufsteigen können, mit denen wir uns zu Gott hinarbeiten können. Und ich glaube, wir wissen alle schon genug, dass wir sagen können, nein. Wir wissen, dass kein einziger Mensch die 10 Gebote gehalten hat. Außer einem, Jesus, aber sicher keiner von uns. Schon gar nicht, wenn wir die Interpretation der Bergpredigt oder die Jesus uns von den 10 Geboten in der Bergpredigt gibt, kennen. Jesus hat gesagt, es wurde euch gesagt, ihr sollt nicht morden, aber ich sage euch, wer schon seinen Bruder zürnt in seinem Herzen, der hat schon gemordet. Das ist dieselbe Einstellung, wo Mord herauskommt. Und es wurde euch gesagt, ihr sollt nicht Ehe brechen, aber wer in seinem Herzen eine Frau nur lustvoll angesehen hat, sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen in seinem Herzen. Gott schaut auf das Herz. Und wer von uns könnte sagen, wir haben alle die Gebote gehalten? Niemand hat sie je gehalten. Und Jakobus sagt uns im Jakobusbrief im Kapitel 2, im Vers 10, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. 10 Gebote kommen nicht einzeln, die kommen in einem Paket. Entweder bist du jemand, der das Gesetz gehalten ist und der gerecht ist nach dem Maßstab des Gesetzes, oder du bist ein Gesetzesübertreter, ein Gesetzesbrecher. Das sind die 2 Alternativen. Wenn du ein Gesetz gebrochen hast, hast du ein Gebot gebrochen hast, hast du das Gesetz gebrochen, bist du zu einem Gesetzesübertreter geworden. Das ist wie mit einer Kette von 10 Gliedern. Kletterst den Berg hoch und da ist eine Kette. 10 Glieder, 9 sind in gutem Zustand, perfekt, eine ist durchgerostet. Du stürzt ab. Genauso ist es mit den 10 Geboten. Wer ein Gebot gebrochen hat, ist am ganzen Gesetz geschuldig geworden, ist ein Gesetzesbrecher geworden. Und niemand außer Jesus hat das Gesetz je gehalten. Deswegen hat Gott nicht nur die Gebote gegeben, sondern hat auch diese ganzen Opfervorschriften gegeben, um die Sünden zu bedecken, das Versagen, wo sie das Gesetz nicht halten konnten. Und natürlich, diese Opfer weisen uns alle auf Jesus Christus hin, der eine war, der unsere Sünde weggenommen hat durch sein Opfer am Kreuz für uns, sodass wir durch ihn, durch Glauben an sein Werk, Beziehung haben können mit ihm. Er hat das Gesetz für uns gehalten. Also die 10 Gebote sind keine 10 Stufen zu Gott, sondern im Gegenteil. 10 Gebote sind mehr wie ein Spiegel, der uns unsere Schmutzigkeit vor Augen hält. Unsere Sündhaftigkeit vorhält. Im Galaterbrief hat der Paulus uns gesagt, dass das Gesetz der Schulmeister ist, der uns zu Jesus Christus hinweist. Der uns sagt, du bist ein Sünder, du bist ein Sünder, du bist ein Sünder, du brauchst einen Retter. Da ist Jesus, also lauf zu ihm hin. Er greift die Chance, wo er die Erlösung schenken will. Jesus hat das Gesetz für uns erfüllt. Perfektes Leben gelebt. Und Jesus hat unsere Schuld ans Kreuz getragen. Und so, wenn wir das im Glauben für uns annehmen, wird unsere Schuld auf ihn überwiesen und sein perfektes, heiliges Leben auf uns überwiesen. So erfüllen wir das Gesetz, indem es Jesus für uns erfüllt hat und wir das einfach im Glauben in Anspruch nehmen. Heißt das, dass das Gesetz für uns heute keine Bedeutung mehr hat? Nur weil Jesus für uns das erfüllt hat und wir uns dadurch nicht hinarbeiten können zu Gott? Nee. Das Gesetz sind keine Stufen, uns zu Gott hinzuarbeiten, aber ich würde sagen, es sind Stufen in Gottes Segen hinein. Das ist die Funktion oder eine Funktion des Gesetzes. Das Gesetz ist uns ein Maßstab für ein heiles Leben. Ein heiliges Leben ist ein heiliges Leben und Jesus wollte nicht nur durch sein Leben damals das Gesetz erfüllen, sondern auch heute noch. Er lebt in dir und in mir und er will noch immer Gottes Gebote, Gottes Gesetz erfüllen. Und es ist ein Maßstab, es ist eine Betriebsanleitung, könnten wir sagen. Gott ist der, der uns erschaffen hat, der Konstrukteur. Und er weiß, wie unser Leben gut funktioniert und reibungslos und gesegnet. Und er ist so nett und so gut, dass er uns es sagt. Und das ist ein Segen. Dann stell dir vor, du fährst mit einem Auto und es ist ein Dieselauto und du tankst Benzin. Dem Brian ist es unlängst passiert. Ist keine gute Sache. In der Betriebsanleitung steht, das ist ein Dieselauto, bitte Diesel tanken. Und du stehst an der Tankstelle und tankst super Benzin. Denkst dir vielleicht noch, Mann, bin ich cool. Ich halte mich nicht an die Betriebsanleitung. Aber was ist das Resultat davon? Das ist nicht cool, das ist blöd, weil das Auto fährt nicht mehr. Machst das Auto kaputt, genauso ist es mit unserem Leben. Wir machen unser Leben kaputt, wenn wir glauben, wir wissen es besser als Gott. Weil er will uns segnen. Er hat die Gebote gegeben, nicht um uns einzuengen. Nicht um uns eine Last aufzulegen, sondern um uns zu befreien. Zu einem heilen, zu einem guten Leben. Die Eltern haben uns gelernt, dass wir uns die Zähne putzen. Zweimal täglich oder dreimal täglich putzt er deine Zähne. Und das haben sie nicht gesagt, weil sie uns ein Gebot geben, um unsere Freiheit einzuschränken, sondern weil sie es gut mit uns meinen. Wir wissen das, wir putzen unsere Zähne und es ist erfrischend für mich. Ich kriege diesen grauslichen Geschmack aus dem Mund. Es erfrischt mich. Und Zähneputzen schützt mich vor Löchern in den Zähnen. Vor Karies. Er beschützt mich vor Gefahren. Und auch die Menschen um mich herum, die sind dankbar, wenn ich mir die Zähne putze. Und so, wenn ich mich an das halte, dann bin ich freier, als wenn ich stink und mir nicht die Zähne putze. Ich selbst fühle mich wohler, weil ich mich erfrischt fühle und ich werde bewahrt vor Schaden. Und es fördert auch meine Beziehungen. Und das ist Gottes Herz, wenn uns die 10 Gebote gibt. Es hat einen praktischen Zweck für uns, wenn Gott uns hier ein moralisches Gebot gibt, ein moralisches Gesetz. Er meint es gut mit uns. Und er erinnert das Volk daran im Vers 6. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Bevor er ihnen die Gebote gibt, sagt er, hört her, Leute, ich bin der Gott, der euch befreit hat, der euch erlöst hat aus der Sklaverei, ein Gott, der es gut mit uns meint. Und das ist mein Herz, wenn ich euch jetzt die Gebote gebe. 1. Johannesbrief im Kapitel 5, Vers 3, sagt Johannes, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und wir können das auf zwei Arten lesen. Dies ist die Liebe Gottes, die Liebe, die Gott für uns hat. Oder es kann auch heißen, dies ist die Liebe Gottes, unsere Liebe für Gott. Und in einem gewissen Sinn ist beides wahr, denke ich. Erstens, es ist die Liebe Gottes. Gott gibt uns die Gebote aus Liebe. Und wir haben vorher gesagt, und seine Gebote sind nicht schwer. Weil sie ein Segen sind. Das ist Gottes Liebe, dass wir seine Gebote halten. Das ist, wie wir ganz praktisch Gottes Liebe und seinen Segen erfahren können. Johannes 15 hat Jesus gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Gebote, diese Lebensrichtlinien, die Gott uns gibt, sind wirklich materialisierte, praktische Liebe Gottes, die er für uns hat. Ich habe euch lieb und ich zeige euch praktisch, wie ihr gut leben könnt. Ich meine es gut mit euch. Ich gebe euch was Gutes. Aber zweitens, die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Das ist auch, wie wir ihm unsere Liebe es zeigen können, dass wir ihn lieben. Ganz praktisch. Johannes 14 hat Jesus gesagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist ganz logisch. Wir wissen das alle, wenn du eine Person liebst, dann willst du das tun, was ihr gefällt. Und genauso ist Gehorsam, wie wir ganz praktisch unsere Liebe für den Herrn ausdrücken können. Drei Gründe hier, warum wir Gebote halten wollen. Oder vier Gründe eigentlich. Erstens, wer Gott ist. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Das soll schon langen. Er ist Gott. Er ist der einzige Gott, der wirklich existiert. Und wenn es einen Gott gibt, der uns erschaffen hat und wenn unser Leben was mit ihm zu tun hat, dann ist es nur vernünftig, dass wir ihm folgen. Wenn er der Herr ist und wir folgen ihm nach, Römer 12, sagt der Paulus, das ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir uns ihm ganz hingeben, als lebendiges Opfer. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, der uns erschaffen hat, der es gut mit uns meint, der uns erlöst hat, dann was sollte man anderes tun, als ihm nachfolgen und ihm folgen? Es macht nur Sinn, es ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir das machen. Erstens, wer Gott ist, weil er Gott ist und weil er Herr ist, ist es vernünftig und ist es nur richtig, dass wir ihm gehorchen und es tun, was er sagt. Aber zweitens auch, wie Gott ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Ein liebender Gott. Ein barmherziger Gott, wie wir wissen. Seine Natur ist Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Er ist langsam zum Zorn und reich an Barmherzigkeit und Gnade. Ein gerechter Gott, ein Gott, der rein ist, der allmächtig ist und kreativ ist und schön und liebevoll und zärtlich. Und wenn wir über diese Dinge nachdenken, wie Gott ist, dann müssen wir ihn einfach lieb haben. Und wie gesagt, Ausdruck unserer Liebe, praktischer Ausdruck ist, dass wir seine Gebote halten. Und dann natürlich auch wegen dem, was er für uns getan hat. Gott hat uns seine Liebe bewiesen. Bildlich hier, der Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, der dich erlöst hat. Er hat uns erlöst aus der Sklaverei der Sünde und von Satan und der Welt, für das Ägypten steht. Er hat uns befreit, er hat uns erlöst. Jesus hat für uns bezahlt, hat alles gegeben. Für uns persönlich, wieder, ich bin der Herr, dein Gott, hat es für dich getan. Und er hat all diese wunderbaren Segnungen für uns in Jesus Christus. Epheser 1 müssen wir nur lesen. Segnungen in Jesus, wunderbares Erbteil. Und so, wenn wir auf das schauen, was er für uns getan hat, wenn wir aufs Kreuz schauen, seine Liebe demonstriert sehen, was Jesus für uns erduldet hat, auch was er für uns erkauft hat, wie er uns erlöst hat, dann können wir gar nicht anders als ihn lieben. Johannes sagt uns wieder im ersten Johannesbrief, wir lieben ihn, weil er uns zuerst gelebt hat. Also wegen dem, wer Gott ist, wie Gott ist, was er für uns getan hat und viertens das, was wir schon besprochen haben, weil Gottes Gebote schlicht und einfach ein praktischer Liebesbeweis Gottes für uns sind. Im Kapitel 4, im Vers 40, hier auf der anderen Seite hat er gesagt, halte da seine Ordnungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht. Das ist Gottes Herz. Er will uns mit diesen Geboten segnen und beschützen und uns Gutes tun. Also lass uns das erste Gebot anschauen und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Vers 7. Das erste Gebot, für die, die es noch nicht auswendig wissen, die es jetzt auswendig lernen wollen. Das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine anderen Götter haben. Gibt es denn überhaupt andere Götter neben Gott? Nein, nicht im absoluten Sinn. Wir haben gesagt vorhin, er ist der einzige wahre Gott, der existiert, der einzig wahre Schöpfer. Und im Kapitel 4, im Vers 35, hat er gesagt, du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist, der einzige Gott. Außer ihm gibt es sonst keinen. Also objektiv gesehen, nein, es gibt keine anderen Götter neben unserem Gott, dem Gott der Bibel. Aber auf subjektiver Ebene, ja, es gab andere Götter. Dieses Land Kanaan war voll von verschiedenen Göttern. Es waren nicht wirklich Götter, das waren Götzen, selbstgeschnitzte Götter, aber das Land war voll. Also objektiv gibt es keine Götter neben Gott. Er ist der Einzige. Aber subjektiv, Menschen haben andere Dinge, andere Menschen zu ihrem Gott gemacht. Das heißt, zum Zentrum ihres Lebens, zum Höchsten in ihrem Leben. Das oder die Person, wonach sie sich ausrichten, wofür sie leben, wofür sie opfern. Zeit und Geld und ihre Energie, worum sich ihr Leben dreht. Es ist sehr einfach herauszufinden, was wirklich dein Gott ist. Was oder wer? Was ist das Zentrum deines Lebens? Wofür opferst du? Was ist die Mitte? Was ist das, was dich am Laufen hält? Das, was dich begeistert? Das ist unser Gott. Und wir können Dinge, wir können auch andere Personen subjektiv zu unseren Göttern machen, die in Wahrheit nicht wirklich Götter sind. Und die Menschen haben das damals getan und wir sehen Menschen überall, die das heute tun. Es ist ganz offensichtlich, dass es dumm ist, das zu tun. Ich meine, wenn es einen wahren Gott gibt, ist es dumm, wenn wir uns was anderes nehmen und unser Leben nach dem ausrichten, was gar nicht wirklich das Zentrum dieses ganzen Universums ist, von allem, was existiert. Aber es ist nicht nur dumm, es ist auch zerstörerisch. Und es ist tragisch, wenn Menschen sich Götter machen und falsche Götter machen, und wir werden das sehen. Kanaaniter hatten furchtbare Götter. Mammon war ein so ein Gott. Das war der Gott für Geld und für Reichtum und für Materialismus. Lebst für Reichtum. Und nicht, dass Reichtum falsch ist. Das kann genauso gut ein Stinkarmer kann dem Mammon nachjagen und dem Mammon anbeten. Kann für Materialismus leben. Alles daran setzen. Ich will so reich werden wie mein Nachbar. Es kommt nicht darauf an, ob wir reich sind oder arm sind. Es geht hier um, was wir anbeten, was das Zentrum, was die Motivation unseres Lebens ist. Was treibt uns an? Am Materialismus. Menschen, die dafür leben, für Aktien. Und ich mache Überstunden, um das zu erreichen. Und auch selbst wenn die Familie auf der Strecke bleibt dabei. Die Hauptsache ist, ich wäre reicher und mir geht es besser materiell als meinem Nachbarn. Das größere Auto. Und es verspricht falsche Sicherheit. Auch das ist immer in diesen Götzen, sind falsche Sicherheiten. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie gerade der Aktienmarkt so richtig schön durchgerüttelt wird. Und manche Menschen sind aufgewacht, die die Sicherheit in ihrem Leben dran gesetzt haben. Anderer Gott war Baal. Gott, der für Macht gestanden ist. Das war der, wo sie um den Altar rumgetanzt sind, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt. Und Menschen leben für Macht. Sind machtgierig. Macht und Ansehen. Das ist, was mich motiviert. Das ist mein Ding. Andere Göttin war die Astaroth. Das war die Sexgöttin. Sex vergöttert. Es war eine Statue, die mit vielen Brüsten übersät war. Das war so eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und die haben sie angebetet durch Sex. In dem Tempel von der Astaroth oder auf den Höhenheiligtümern unter den Bäumen waren Tempelprostituierte und haben Sex gehabt. Unzucht, Ehebruch. Und das war natürlich die wirkliche Motivation. Die Göttin war die Ausrede dafür. Wenn die Frau gefragt hat, ja, warum hast du da schon wieder mit der Hure rumgemacht? Ja, Schatz, ich kann nicht anders, die Göttin verlangt es ja von mir. Oder Moloch war auch so ein Gott. Moloch stand für Erfolg und Wohlstand. Und das war so eine gute Kombination mit der Astaroth. Moloch war so eine Eisenstatue, so wurde er dargestellt. Mit ausgestreckten Armen, mit einem hohlen Bauch. Und in dem Bauch haben sie ein Feuer angezündet, was diese Statue zum Glühen gebracht hat. Und den Moloch haben sie so angebetet, dass die Mütter oder die Eltern ihre kleinen Babys gebracht haben und sie in die glühenden Hände dieser Statue gelegt haben und die sind dort verbrutzelt und verbrannt. Und sie haben Trommeln dort gehabt. In dem Tal Hinnom, außerhalb von Jerusalem, sind diese Moloch-Statuen gestanden. Und sie haben getrommelt, um die Schreie der Kinder und das Weinen der Mütter zu übertönen. Und man hat dort in diesem Tal Tausende von Babyskeletten und Gebeinen gefunden, die verkohlt waren. Und die Philosophie der Glaube war, wenn du dein Baby in die Arme dieser Statue legst, dass sie verbrannt werden, dann wird dieses Baby sich in deinem nächsten Kind wieder offenbaren. Und es wird sich weiterentwickeln und wird nicht nur das Kind weiterbringen, sondern wird deine ganze Familie weiterbringen, wird dir größeres Potenzial geben, größeren Wohlstand, größeren Erfolg. Wenn du dein Kind opferst, dann wirst du erfolgreicher und wirst du reicher. Es war auch ein sehr pragmatischer Gott, sehr pragmatischer Weg, auch diese perversen Sexualpraktiken zu ermöglichen, über die wir vorher gesprochen haben. Durch diese ganze Unzucht und diese Inzucht und Sex mit Tempelprostituierten, sexuelle Freizügigkeit sind illegitime Kinder gezeugt worden, ungewollte Kinder. Und diese Kinderopfer waren nur ein Weg, eine Art und Weise, diese Kinder loszuwerden, die man nicht wollte. Und so kommen die Mütter, bringen ihre Kinder und sagen, wegen meiner sexuellen Sünde muss jetzt mein Baby verbrennen, damit ich mehr Wohlstand habe, und legen sie da in die Hände von Moloch. Und kommt uns das nicht bekannt vor? Gibt es das nicht auch in unserer Kultur? Leute, die ihre Kinder opfern. Ich habe jetzt keine Zeit für Kinder. Meine Karriere muss ich verfolgen und meine Ausbildung, und ich brauche das größere Haus und das größere Auto, und wir wollen sexuelle Freiheit ausleben, Freizügigkeit, und die Kinder, die ungewollt sind, und wenn die Freundin ungewollt schwanger wird, dann was machen wir damit als Gesellschaft? Verbrennen sie noch immer. Nicht im Feuer, aber durch Salzlösungen im Mutterleib. Oder sie werden zerstückelt und abgesaugt oder durch Chemikalien vergiftet. Seid euch bewusst, dass mehr als die Hälfte aller Babys, die in Deutschland empfangen werden, dass sie ermordet werden durch Abtreibung? Und 99% davon sind reine Geburtenregelung. Sind keine Extremfälle, wo das Leben der Mutter gefährdet wäre oder wo ein Kind durch Vergewaltigung gezeugt wurde oder ähnliche Dinge. Es passt einfach nicht. Hey, ich will Karriere machen und ich will kein Kind mehr. Oder ich habe schon 5 Kinder und man, es wird eng in unserem Haus, wenn wir noch ein Kind hätten. Oder ich bin noch nicht mit der Ausbildung fertig. Oder wir können uns zurzeit kein Kind leisten. Wir wollen auf Urlaub fahren schließlich und wollen eine größere Wohnung. Oder ich will noch nicht die Verantwortung übernehmen für ein Kind. Mag ein junger Mann sagen, ich will nur freien Sex haben. Ohne Konsequenzen, ohne Verantwortung. Und dann, wenn meine Freundin schwanger wird, dann lasse ich sie sitzen. Ich kann doch abtreiben gehen. Um die 300.000 Kinder werden ermordet in unserem Land. Moloch-Anbetung. Selben Gründe, selbe Sache. Meisten von uns würden natürlich sagen, na, wir würden das nie tun. Aber es gab noch eine andere Art, wie sie den Moloch geopfert haben. Und das war, wenn sie ein Gebäude gebaut haben oder ihr Haus gebaut haben, vielleicht ihr Geschäft gebaut haben, ihren Laden, dann haben sie ein Baby in ein Tongefäß gelegt und haben das eingemauert. Das Fundament gelegt von diesem Haus. Und der Glaube war, dass dann dieses Bauwerk oder dieses Unternehmen gesegnet wird. Und auch da gibt es Funde. Tausende Funde von Babyskeletten in eingemauerten Tongefäßen. Und wie viele Menschen tun das heute? Na, sie bringen ihre Kinder nicht physisch um, aber sie opfern ihre Kinder für Karriere, für Haus, für Auto. Oh Mann, ich muss so schwer schaffen, ich bin schließlich dabei, was aufzubauen, Wohlstand zu schaffen. Ich meine es auch nur gut für meine Kinder. Aber die Kinder werden vernachlässigt und bleiben bei dem Ganzen auf der Strecke. Und manche können nicht anders, verstehen mich nicht falsch. Es geht nicht darum, manche Mütter, alleinerziehende Mütter, können denn anders als schaffen. Aber was mir immer wieder auffällt, es gibt so viele, die, schlimm, Kinder, die im Kindergarten gesteckt werden mit 3 Jahren, manchmal 2, sogar 1 Jahr, weil die Mutter will ihre Ausbildung fertig machen oder ihre Karriere weiterverfolgen. Und es geht nicht um die, die nicht anders können. Das ist verständlich. Manchmal geht es nicht anders. Aber diese Einstellung. Ich persönlich bin der Meinung, jede Mutter sollte daheim bleiben bei ihrem Kind, wenn sie es sich leisten können. Und vielleicht sogar den Lebensstandard ein bisschen runterschrauben, dass das möglich ist. Jeder, der mit Kindern zu tun hat, ich weiß von meiner Schwester, die im Kinderdorf ist, ich weiß von Kindergärtnerinnen, jeder, der mit Kindern zu tun hat, weiß, dass es immer mehr vernachlässigte Kinder gibt. Und deswegen auch immer mehr geschädigte Kinder. Und es wird immer schwieriger, diese Jobs auszuüben, weil Kinder verhaltensgestört sind, weil sie keine Aufmerksamkeit haben, weil die Eltern keine Zeit mit ihnen verbringen. Also die Menschen heute haben dieselben Götzen wie die Kultur Kanaans. Materialismus und Macht und Ansehen und freier Sex und Selbstverwirklichung. Nur die Symbole und die Bilder sind vielleicht anders geworden. Wir haben noch immer Bilder für diese Dinge. Und ihr wisst, dass die mit dem kleinen Häschen am Auto rumfahren, dass die nicht im Hasenzuchtverein sind. Steht für was anderes. Oder die jungen Leute, die mit aufstehenden grünen Haaren rumlaufen, die haben nicht bei einem Friseurwettbewerb mitgemacht. Das steht für einen Lebensstil. Oder Leute, die mit der Rolex am Arm rumlaufen, die machen das nicht nur, weil sie eine Uhr brauchen, dass sie die Zeit wissen. Es drückt was anderes aus. Und das ganze Statussymbol. Also, im Grunde macht der Mensch sich selbst zu Gott, wenn er sich einen Götzen schnitzt ihren eigenen Gott. Es geht immer darum, den eigenen Lebensstil zu rechtfertigen. Jeder Gott damals stand für eine Philosophie, für einen Lebensstil, für eine Weltanschauung. Und dann haben sie einfach Tempel gebaut, um diese Leidenschaften, das Laster, das ihr Leben bestimmt hat, zu Gott zu machen und es personifiziert. Aber im Prinzip sagen die Leute, ich bin mein eigener Gott und ich will leben, wie ich will. Und wenn ich freien Sex will, dann sage ich, Schatzi, ich muss leider im Tempel gehen, die Göttin anbeten, sonst werden wir unfruchtbar sein. Und wenn ich ein überzähliges Kind habe, was nicht so geplant war, dann sage ich, ja, ich brauche Wohlstand und deswegen muss ich das dem Moloch opfern. Das sind alles Ausreden in Wirklichkeit für Lebensstile. Menschen beten sich selbst an im Prinzip. Ich will mein eigener Gott sein. Ich will mein eigenes Ding drehen. Und Menschen machen auch immer Götzen und machen sich selbst zu Gott. Und das Resultat ist tragisch. Warum sagt Gott uns, dass wir keine Götter neben ihm haben sollen? Warum sagt er das? Ist Gott so eitel? Ist Gott irgendwie so stolz und so arrogant, dass er meint, ich will der Einzige sein? Ich kann niemanden neben mir aufkommen lassen, weil ich bin Gott. Nein, ich glaube nicht, dass das eine Einstellung ist. Ich glaube, Gott weiß ganz gut, wer er ist und dass er der einzig wahre Gott ist. Gott fühlt sich nicht bedroht in seinem Wesen durch Götzen, die wir schnitzen. Das ist nicht die Ursache. Das ist sicher nicht der Fall. Aber es ist nicht wegen ihm, sondern es ist wegen uns. Er sagt uns, wir sollen keine anderen Götter haben, weil er weiß, dass es unser Leben zerstört. Seht hier im Psalm 115. Er sagt der Psalmist, warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Eine Nase haben sie, riechen aber nicht. Sie haben Hände, tasten aber nicht. Füße gehen aber nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ihnen gleich sollen die werden, die sie machten. Ein jeder, der auf sie vertraut. Unser Gott ist lebendig. Was ihm gefällt, das tut er. Aber diese Götzen, was können die tun? Die sind taub und stumm und sie hören nicht und sie reden nicht und sie sind tot. Und die sie anbeten, werden ihnen gleich werden. Jeremia 2 sagt Gott zu seinem Volk. Er sagt, im Zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Zwei Dinge, die ihnen hier vorwirft. Erstens ist Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen. den wahren Gott, den, der wirklich lebt, den, der sie liebt, der wirklich helfen kann, für den sie geschaffen sind. Der, der das Leben lebenswert macht, Sinn gibt, der uns stützt, der uns erfrischt wie lebendiges Wasser. Und der die Ewigkeit für uns hat in seiner Herrlichkeit. Und das Zweite war, stattdessen, statt dem lebendigen Wasser, statt dem lebendigen Gott, haben sie sich falsche Götter gemacht, die das Wasser des Lebens nicht halten können. Riesige Zisternen, die vielleicht anfangs ein bisschen Regenwasser hatten, ein bisschen was uns attraktiv geschienen hat, aber das ist ausgeronnen mit der Zeit und es ist leer und es ist trocken. Und diese Götzen, all dieses Zeug, oder diese Personen, was immer wir uns selbst, was immer wir anbeten in unserem Leben, sind riesige Zisternen, sind leer und trocken. Hier am Todestag können die keine Hoffnung anbieten. Musst du alles Zeug zurücklassen. Und traurig für den Menschen, der zurückschauen muss und sagen muss, hey, ich habe mein ganzes Leben verschwendet. Es war alles umsonst. Es war alles leer. Und die vielleicht todkrank im Bett liegen und in ihrem Riesenhaus das anschauen, was sie auf Kosten ihrer Kinder gebaut haben. Und nachdenken über ihr Haus und den Doktortitel und das Ansehen und die ganze Karriere, für die sie ihr Leben geopfert haben, ihre Familie geopfert haben. Sie haben eine zerbrochene Familie, geschädigte Kinder. Und schauen zurück, ist alles Verlust, ist alles Leid, ist alles Trauer. Und sie haben nichts geschaffen für die Ewigkeit. Oder du erlebst einen Schicksalsschlag, machst eine schwere Zeit durch. Was wird dich trösten? Wird dir dein Haus ein Trost sein oder dein Mercedes? Oder dein Titel, dein Ansehen, dein Geld? Was wird dir Halt geben? Riesige Zisternen. Oder du findest die Frau fürs Leben. Und dann bist du belastet mit all diesen vergangenen Erfahrungen. Oh, sexuelle Freizügigkeit. Das ist klasse, das macht uns frei. Sau auslassen. Und dann stehst du da und bist belastet. Und all diese Vergangenheit holt dich ein und versaut dein Leben. Versaut deine Ehe. Und du denkst zurück an all diese Frauen, die du gebraucht hast und verletzt hast. Und Lohn der Sünde ist der Tod. Bleibt nichts über als Tod. Riesige Zisternen. Und das Leben ist selbst, wenn wir für uns selbst leben, das ist Tod und Zerstörung und Leid und Trockenheit und Leere und wir brennen wirklich aus. Das ist alles, was Selbstsucht und Habsucht und Götzendienst uns bieten kann in diesem Leben. Alles, was sie uns bieten können, ist die Hölle. Die Hölle hier und jetzt und die Hölle in Ewigkeit. Wie wunderbar es ist, den wahren und den lebendigen Gott zu kennen. Die Quelle lebendigen Wassers. Der Herr, der dich liebt und der dich segnen will und dich bewahren will und den Himmel mit dir teilen will. Und der Gott, der dir sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Weil ich bin die Quelle des lebendigen Wassers, hat Jesus gesagt. Und wer zu mir kommt, der wird nie mehr dürsten. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr, was gerade wie er es gesagt hat, hungern oder dürsten. Auch ein Vers, den wir eigentlich auswendig können sollten. Ja, das ist eine andere Stelle. Aber ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Beziehung mit mir, im Gehorsam mit mir wird dein Leben reich und wird dein Leben heil und wird dein Leben fruchtbar sein und sinnvoll sein. Und wir wissen am Ende, Philipperbrief, am Ende wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre des Vaters. Die einen mit Tränen in den Augen und mit Trauer und Verlust, weil sie ihr Leben versaut haben und das Leben verfehlt haben in Ewigkeit, für Götzen gelebt haben. Aber die anderen, die dem wahren und dem lebendigen Gott gedient haben, mit Freude. Weil sie zurückschauen können auf ein reiches Leben und vorausschauen können auf die Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm.
sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ein Gott, ein Zentrum unseres Lebens, eine große Leidenschaft unseres Lebens. Das macht unser Leben heil und fruchtbar und schön und reich und voll. Sollst keinen Gott neben mir haben. Lass uns beten. Vater, wir wissen, dass du der einzige Gott bist. Und Herr, ich glaube, wir können alle ehrlich sagen, wir wollen für dich leben. Und wir wollen dir allein nachfolgen. Und Herr, doch gibt so viel Konkurrenz in dieser Welt. Und manchmal tendiert unser Herz dazu, abzudriften. Und wir setzen falsche Prioritäten. Und wir merken selbst, wie wir trocken werden in unserem Herzen und wie wir ausbrennen, wenn wir dich verlassen, den lebendigen Gott und diesen rissigen Zisternen nachlaufen. Und Vater, ich bete heute Abend um wirkliche Weisheit, um wirkliche Erkenntnis, Selbsterkenntnis. Vater, zeige uns in unserem Leben, wo wir vielleicht begonnen haben, wenn auch nur im kleinen Maß, Götzen, andere Dinge aufkommen zu lassen. Wo wir erlaubt haben, dass vielleicht Habsucht oder Lust unser Leben dominiert. Wo vielleicht materielle Dinge einen zu großen Stellenwert eingenommen haben und dich ein bisschen verdrängt haben. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist, der unser Tröster ist, unser Beistand ist, dass du uns hilfst, diese Dinge aufzudecken und uns zu zeigen, wie wir umgehen können mit den Dingen in unserem Leben, mit den Versuchungen in unserem Leben, mit den Ablenkungen in unserem Leben. Hilf uns, weise zu leben, auf dich ausgerichtet zu leben. Und Herr, wir danken dir, dass das dein Herz ist, dass wir heile Menschen sind und glückliche Menschen sind und reiche Menschen sind, geistlich reiche Menschen in alle Ewigkeit. Und Herr, ich bitte dich, dass wir das nicht nur im Kopf, sondern wirklich im Herzen verstehen können, dass du uns diese Dinge sagst, weil du uns lieb hast und weil du es gut mit uns meinst. Und Vater, hilf uns, dass wir das unseren Kindern weitergeben und allen anderen Menschen, die fragen und die uns über den Weg rennen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.